Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Pod Magazin Nummer 164, der zunächst letzten Folge zur Winterzeit. Inhaltlich gibt es wieder einen schönen Mix aus Nachrichten. Wir hätten Lagerhallen voller unverkaufter Sony-Hardware. Wir hätten die verpflichtende News einer Entlassung oder einer Studioschließung. Wir hätten die Versöhnung zwischen Apple und Epic Games, aber auch Drama zwischen Kotaku-Chefredaktion und Eigentümer GO Media. Wir hätten Hackerangriffe live während eines E-Sport-Turniers. Wir hätten KI-gesteuerte NPCs und peinliche Entwicklerpatzer. Alles dabei mal wieder. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Sendung. Volle Lagerhallen. Sony stoppt Produktion von PlayStation VR 2. In den letzten Magazinausgaben hatten wir ja schon einige Berichte, die ein Ausbleiben des Erfolgs von Sonys VR-Headset andeuteten. Nun gab es am 18. März einen Bloomberg-Bericht, nachdem Sony die Produktion des PlayStation VR 2 Headsets für PS5 zunächst eingestellt haben soll, bis die hohen Lagerbestände der Hardware bei Sony abgebaut sind. Quelle hierfür ist eine anonyme Quelle, die Einblicke in Sonys Logistik hat. Dem Marktforscher ITC zufolge haben die Lieferungen der Hardware in den Handel seit dem Launch vor etwa einem Jahr in jedem Quartal abgenommen. Das spricht für deutlich sinkende Verkäufe. Konkurrent Meta konnte hingegen deutlich mehr VR-Hardware im gleichen Zeitraum absetzen, Tendenz steigend. Und dazu gesellte sich auch noch kürzlich Apple mit dem Vision Pro-Headset zum VR-Markt. Der ist also insgesamt durchaus noch lebendig. Marktforscher rechnen hier mit einem jährlichen Wachstum. Nur Sony scheint mit der PSVR 2 keinen Erfolg zu haben. 550 Euro für ein Zubehör ist schließlich auch ein stolzer Preis. Der mag angesichts der Leistungsdaten des Gerätes zwar angemessen sein, ja vielleicht sogar richtig gut, aber es bleibt sehr viel. Laut den Bloomberg-Quellen sitzt Sony derzeit auf einem großen Haufen unverkaufter Hardware. Weit über 2 Millionen Headsets habe man produziert und naja, ITC schätzt, dass man bislang so etwa 1,7 Millionen an den Handel ausgeliefert hat. Und dort wurden ja noch nicht alle verkauft. Möglich also, dass die Produktionsstätten für die Hardware noch lange ruhen werden. Vielleicht gibt Sony das Projekt gar völlig auf, verkauft die restlichen Headsets im Fire Sale oder hofft man doch, wie von mir mal vermutet, dass ein PC-Treiber für das Gerät einen Verkaufsschub bringen könnte. So oder so, auch im zweiten Versuch mit dem Medium will Sony einfach nicht der Massenmarktdurchbruch mit Virtual Reality gelingen. Nach 4 Jahren und ohne Spiel, Deviation Games gibt auf. Erinnert ihr euch noch an dieses seltsame Segment in Jeff Keighleys großem Summer Games Fest 2021, als sich da ein neu gegründetes Studio vorstellte mit so einem steifen, eigentlich völlig inhaltsleeren Gründerinterview und eben ohne ein Spiel? Deviation Games war das damals. Und nun ist der Laden dicht gemacht worden. Am 9. März erklärte die Personalleiterin des Studios, dass man schweren Herzens den Betrieb aufgeben würde. Und das ist schon irgendwie einen kleinen Rückblick wert. Deviation wurde 2020 in Los Angeles gegründet von David Anthony und Jason Blundell. Beides Call of Duty-Veteranen bei Activision. Anthony war als Producer und Autor für die ersten 2 Black Ops-Spiele zuständig und war seit Call of Duty 2 an der Spielereihe beteiligt. Er verließ Activision bereits 2014. Blundell arbeitete schon lange als Programmierer und Producer bei Activision, bis er bei Treyarch landete und dort bei der Produktion von Call of Duty 3 half. Er leitete fortan die Entwicklungsarbeiten an der Black Ops-Reihe mit Fokus auf den Zombies-Koop-Spielmodus. Er verließ das Studio 2020, um mit Anthony zusammen Deviation Games zu gründen. Und 2021 eben machten sie im Spiele-Ankündigungssommer, eine E3 gab es ja damals nicht mehr, ihr neues Studio publik. Mit dem Versprechen, endlich mal ohne die Limitierungen einer großen Marke oder des Eigentümers und mit voller kreativer Freiheit an einem Spiel zu arbeiten. Die Finanzierung sei gesichert. Eine bahnbrechende, innovative neue Marke sei in Arbeit und man habe eine Partnerschaft mit PlayStation. Tja, und dann gab es lange nichts. Und dann, im September 2022, erklärte das Studio, dass Jason Blundell, Chief Creative Officer bei Deviation Games, die Firma verlassen hat. Im gleichen Atemzug freute man sich, weitere Industrieveteranen angeheuert zu haben. Blundells Rolle würde fortan von Mitgründer David Anthony übernommen. Und man arbeite weiter an der neuen, bahnbrechenden AAA-Marke. Im Mai 2023 gab es dann weitreichende Entlassungen bei Deviation. Bis zu 90 Leute, so scheint es, haben da ihren Job verloren. Genaue Statements gab es dazu nicht. Man musste hierzu die Profile im Karrierenetzwerk LinkedIn studieren. Und es war damals auch nicht ganz klar, wie viele Leute zu dem Zeitpunkt bei Deviation arbeiteten. Wohl deutlich über 100, was die Zahl der Entlassenen aber immer noch ziemlich extrem macht. Für ein Studio, das ein neues Spiel in Arbeit hat und das ja hoffentlich auch irgendwann langsam mal fertig werden sollte, ist das kein gutes Zeichen. In der heißen Phase der Spielproduktion heißt es ja ja eher alle Hände an Deck und es werden für eine gewisse Zeit mehr Leute gebraucht denn je. Das war also damals schon ein ganz schön schlechtes Vorzeichen. Und nun eben die Nachricht vom Ende des Studios. Über 3 Jahre lang hat Deviation Games existiert. Es hat über 100 EntwicklerInnen einen Arbeitsplatz verschafft. Es hat Investoren gefunden und es hat einen Deal mit Sony ausgehandelt und ein ambitioniertes Spiel in Arbeit gehabt. Und am Ende bleibt nichts übrig. Ich bin gespannt, ob in den kommenden Monaten doch noch ans Licht kommt, woran Deviation arbeitete oder ob das Projekt jemals eine Chance hatte, gut oder erfolgreich zu werden. Ich habe die Vermutung, dass der Sony-Deal damals erfolgreich war, weil die PlayStation-Sparte unter Chef Jim Ryan diese neue Strategie verfolgte, in naher Zukunft zahlreiche erfolgreiche Service-Games zu betreiben. Eine Strategie, die jetzt mit dem Scheiden Ryans und der aktuellen Krise in der Games-Branche jetzt wieder in Teilen kassiert wurde. Ich denke, Deviation wurde Opfer genau dieser Umstände und ist vielleicht mehr als jede andere Geschichte aus diesem ganzen nicht enden wollenden Dauerregen der Entlassungen und Misserfolge beispielhaft für den Stimmungswandel in der Branche. 2021 und 2022 war da dieser Boom. Gaming war die goldene Gans für viele Investoren. Es war leicht, Partner und Risikokapital zu finden. Es war leicht, Projekte greenlighten zu lassen. Herrje, Geld war billig. Und nun 2024? Der große Kater. Die Kosten steigen, die Gewinne sinken, hohe Zinsen machen Investitionen teuer und die Risikokapitalgeber, die sind alle längst im AI-Hype und zeigen dem Games-Sektor die kalte Schulter, der plötzlich eh deutlich hinter den Wachstumsprognosen zurückbleibt. Und da werden sehr kalkulierte, sehr negative Entscheidungen getroffen. Falls ihr ihn noch nicht gehört habt, unser Sonntagspodcast zur Games-Krise auf ein Bier Runde 467 mit Gast Michael Hoss, der behandelt genau dieses Thema ganz ausführlich. Ich empfehle euch da mal reinzuhören. Lifehack in Apex Legends Turnier sorgt für Wirbel. Eine wilde Geschichte ereignete sich am 17. März in der wunderbaren Welt des E-Sport. Hier bei The Pod oft ignoriert und missverstanden, aber hey, bei der nordamerikanischen Qualifikation für das Finale der Apex Legends Global Series, wo insgesamt 5 Millionen Dollar Preisgeld warten, da passierte plötzlich ganz Ungeheuerliches. Denn da wurden bei manchen der Teilnehmer plötzlich Cheats aktiv. Und weil heutzutage ja viele, wenn nicht alle E-Sportler ihre Games streamen, habe ich hier auch Belege für euch. Ich spiele mal ein, was der Spieler Philip Dozen, aka Imperial Hell, mitten im Match erlebte, als sich für ihn auf einmal ein Aimbot aktivierte.
Ja, ja, shoot now!
I'm cheating! I'm fucking shit, I got Aimbot! I have Aimbot!
Oh no.
You gotta leave the game, bro.
The door's blocked, tick, break it!
I have aimbot right now. I literally have aimbot.
Leave the game.
But if I just don't shoot.
Oder hier, der Spieler Noyan Okoze, aka Jen Burton, sieht plötzlich, wie ein Cheat-Menü über dem Spiel eingeblendet wird und er wenige Sekunden später die Position aller Spieler auf der Map angezeigt bekommt, ein sogenannter Wallhack.
Wait, what the fuck? I'm getting hacked.
I know, it's true. Can you play the game?
Bro, I'm getting hacked.
I know, but can you play?
Yeah, but it's cheating! The fuck?
I know.
And what?
Like what?
But is it fucking up your game?
Yes, I can see everyone!
Das ist ja schon irgendwie unerhört, ne? Cheating in E-Sports, das gibt's natürlich, genau wie in jedem anderen Sportart betrogen wird, aber dieser Vorfall ist ja praktisch Sabotage. Da hat jemand mitten im Spiel einer populären Liga Spielern Cheats untergeschoben. Und das führte natürlich dazu, dass Entwickler Respawn dieses Spiel abgebrochen und dieses Turnier erstmal pausiert hat, bis zu einem unbestimmten Termin und bis die essentielle Frage geklärt werden kann, wie konnte das passieren? Denn hier hat ja anscheinend jemand eine Sicherheitslücke ausgenutzt, mit welcher sich sogenannte Remote Code Execution durchführen lässt. Es scheint also möglich, aus der Ferne auf dem PC des Spielers irgendwelche Software auszuführen. Der Super-GAU unter den Sicherheitslücken, wenn das stimmt. Die Spieler im Turnier hatten schließlich keine Cheats installiert und planten das auch nicht. Ein unbekannter Täter hat ihnen die aus der Ferne untergejubelt. Und die Schlussfolgerung dazu ist dann schon bedenklich. Jeder Spieler von Apex Legends könnte damit dem Risiko eines bösartigen Angriffs ausgesetzt sein. Doch wo genau ist hier die Sicherheitslücke? Zunächst gab es den Verdacht in der Community, dass die genutzte Anti-Cheating-Software Easy Anti-Cheat das Einfalltor für diesen öffentlichkeitswirksamen Angriff gewesen sein könnte. Epic Games, Eigentümer und Betreiber von Easy Anti-Cheat, erklärte am 18. März jedoch, dass man sich sicher sei, dass ihre Software nicht von einer Sicherheitslücke betroffen ist, die das Ausführen von Fremdcode aus der Ferne erlaubt. Am 20. März dann erklärte der Entwickler Respawn Games, dass man das erste von mehreren geplanten Sicherheitsupdates ausgespielt habe, um allen Spielern eine sichere Spielerfahrung zu bieten, dass Die Liga sei zunächst pausiert, inzwischen steht fest, Anfang April geht's weiter. Die große Frage blieb aber, wie konnte das passieren? Ein Hinweis darauf gab eine Message, die bei einem der Spieler kurz vom Chatbot des Spiels eingeblendet wurde. Zitat: Apex Hacking Global Series by Destroyer 2009 and Random. Zitat Ende. Wer sich hinter dem Alias Random verbirgt, ist nicht bekannt, aber Destroyer 2009 ist in der Szene durchaus bekannt und gegenüber der Website TechCrunch gab sich der Hacker dann auch am 20. März als Urheber der Aktion zu erkennen und war sogar zum Interview bereit. Er erklärte, dass er das alles nur zum Spaß machte und dass er extra auch einen sehr sichtbaren Cheat verwendete, damit es klar ist, dass es eine Aktion von außen ist. Und er betonte, dass nicht viele Leute eine solche Sicherheitslücke auf derart unschuldige, ja harmlose Weise genutzt hätten wie er. Zitat: Man stelle sich nur einmal vor, es wäre kein Scherz gewesen und wir hätten keine Memes in den Cheat eingebaut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man die E-Sport-Karriere von jemandem zerstören könnte, wenn die plötzlich während eines Turniers einen Cheat aktivieren. Zitat Ende. Er nutzte wohl eine der Szene bekannte, nicht öffentliche Cheat-Software und wählte Imperial Hell und Jen Burton, weil sie, Zitat, einfach nette Jungs sind. Gratis Aufmerksamkeit und Views für sie. Zitat Ende. Zur genutzten Sicherheitslücke kommentierte er, dass die nichts mit Anti-Cheat zu tun habe, dass der Cheat nur innerhalb des Apex Legends Prozesses stattfand und dass er die Computer beider Spieler nicht direkt gehackt habe. Mehr will er nicht sagen, bis Entwickler Respawn Entertainment das Spiel entsprechend gepatcht habe. Warum er die Sicherheitslücke nicht meldete? Naja, weil weder Publisher Electronic Arts noch das Entwicklerteam ein Bug-Bounty-Programm hätten, wo Hacker und Sicherheitsexperten für das Finden neuer Software-Sicherheitslücken mit Geldbeträgen belohnt würden. Die Verantwortlichen würden die Sache definitiv fixen können, da ist sich Destroyer 2009 sicher. Naja, da ist ja alles klar. Die Apex Legends Community scheint hier nochmal glimpflich davon gekommen zu sein, da der Angreifer hier die Software-Schwachstelle lediglich nutzte, um einen Streich zu spielen. Und es ist seinen Aussagen zufolge auch unwahrscheinlich, dass die Sicherheitslücke derart schwerwiegend war, dass man damit Zugriff auf den kompletten PC des Spielers haben konnte. Ein finaler Patch und eine Stellungnahme der Entwickler stehen hier noch aus. Derzeit scheint es aber wieder halbwegs sicher zu sein, Apex Legends zu spielen. Ein Geschmäckle bleibt aber. Und diese Meldung ist mal wieder ein schönes Lehrbeispiel. Sie zeigt uns nämlich, dass Software aller Art das Einfallstor für Schadsoftware darstellen kann. Eben auch Spiele. Es kommt nicht oft vor, aber immer wieder mal werden schwerwiegende Sicherheitslücken entdeckt, in Games halt. Und 2022 etwa gab es einen ähnlichen Fall, als eine Sicherheitslücke in Dark Souls 3 ebenso für den Lifehack eines Twitch-Streamers genutzt wurde. Damals war das ein frustrierter Hacker, der versucht hatte, From Software auf eine neue Lücke hinzuweisen, aber ignoriert wurde. Infolge der Aktion wurde dann der Mehrspielermodus des Spiels für einige Tage deaktiviert. Auch hier, das war kein Hacker mit bösen Absichten, aber was, wenn irgendwann mal der Ernstfall passiert, wenn ein beliebtes Spiel mit Online-Komponente aufgrund einer Sicherheitslücke den Zugriff auf den PC von Spielern ermöglicht und dann genutzt wird, um etwa Passwörter zu klauen oder diese fiese Ransomware-Software zu installieren, die das System absperrt und Lösegeld verlangt. Sowas ist bislang noch nicht bei einem großen Spiel passiert, aber eigentlich ist es ja fast nur eine Frage der Zeit. Oder? Vielleicht schätze ich das Risiko ja auch falsch ein. Gerne dürfen sich Auskenner in diesem Bereich mal bei mir melden. Mein E-Mail-Postfach ist offen, sebastian@gamespodcast.de. Und nun weiter mit Themen, mit denen ich mich besser auskenne. Aspyr bedient sich beim Battlefront Remaster bei Mods. Einen schönen Aufreger bescherte uns kürzlich der Spieleentwickler Aspyr, bis vor kurzem eine Tochter von Saber Interactive, aber nachdem Embracer Saber Interactive verkauft hat, verblieb Aspyr bei Embracer. Das Studio kennt ihr vielleicht, weil dort erfolglos ein Remake von Knights of the Old Republic in Arbeit war. Kürzlich jedoch konnte das Studio erfolgreich ein Projekt veröffentlichen, ein Remaster des Mehrspielerklassikers Star Wars Battlefront 1 und 2 samt aller DLCs für alle modernen Plattformen, die Star Wars Battlefront Classic Collection. Doch der Release verlief nicht ohne Probleme. Zum einen ist das Remaster in einem schlechten technischen Zustand, voller Bugs, voller Netcode-Probleme und mieser Performance. Die Steam-Bewertungen derzeit vorwiegend negativ. Doch das ist gar nicht die Story heute. Die Story ist heute zum anderen, dass sehr aufmerksame Fans im Ankündigungstrailer vom 21. Februar so eine kleine Merkwürdigkeit entdeckt haben. Im Spiel sind ja auch alle DLCs des Spiels mit drin und die beiden Spielhelden Kit Fisto und Asajj Ventress, die sehen ja gar nicht so aus wie im Original-DLC für Xbox, der damals ja auch nur exklusiv für die alte Xbox erschienen ist. Diese Animationen, das Design der Lichtwertscheiden, hat sich da etwa, ja doch, Offensichtlich hat sich Entwickler Espy hier einfach eine Mod für die PC-Version geschnappt und ins Spiel gebaut. Eine Mod, die damals die Xbox-exklusiven Helden in die PC-Version gebracht hat. Zwar mit falschen Animationen und kleinen Fehlern, aber sie war dennoch beliebt. Modder I Am Ashamed veröffentlichte diese Mod im Jahr 2021 auf ModDB und entdeckte das eigene Werk dann im Trailer des Spiels im Rahmen von Nintendo Direct und erklärt dann auch, dass wohl offensichtlich hier eine veraltete Version genutzt wurde. Und natürlich wurde der Autor der Mods nie von Espyr gefragt. IGN brachte diese Story dann am 28. Februar und konnte am Tag darauf folgendes Statement von Espyr erhalten. Zitat: Wir möchten uns bei der leidenschaftlichen Star Wars Battlefront Community dafür bedanken, dass sie uns auf dieses Problem aufmerksam gemacht hat. Bei der Aufnahme von Platzhaltermaterial für unsere Ankündigung im letzten Herbst haben wir versehentlich Inhalte aufgenommen, die nicht im Produkt enthalten sind. Und dieser Fehler hat es in den endgültigen Schnitt geschafft. Die bevorstehende Veröffentlichung von Star Wars Battlefront Classic Collection enthält keinen Code oder Inhalt, der nicht aus ausgewiesenen Quellen stammt. Zitat Ende. Aha. Im Spiel gibt es also keine Inhalte, deren Urheber nicht ausgewiesen wird, sprich in den Credits genannt wird. Na, dann ist ja gut. Wir spulen vor. Am 14. März erscheint das Ding, floppt und in der Switch-Version sind immer noch die Mod-Animationen von I Am Ashamed enthalten. Am 16. März meldet sich der Modder oder die Modderin, ich habe keine Ahnung über die Gender-Identität von I Am Ashamed. Jedenfalls schreibt er, sie oder es, Zitat: Ernsthaft, Espyr Media? Ich fühle mich hier langsam beleidigt. Die Switch-Version launchte mit praktisch all dem Heldenzeug aus meiner Mod, dieselben Glitches und Bugs inklusive. Wir haben das gedatamined und es sind exakt die gleichen Dateien, nur eben jetzt mit den korrekten Animationen. Zitat Ende. Und er, sie, es merkt dann auch noch an, dass Patches diese Mod-Inhalte jetzt auch deaktiviert haben und so den Original-Xbox-DLC vernünftig ins Spiel gebracht haben, aber die Mod-Dateien seien immer noch im Spiel enthalten, nur eben deaktiviert. Und wenn dann Espyr verspricht, dass das Spiel keine Inhalte aus nicht genannten Quellen enthält, ja, und wenn I Am Ashamed nicht in den Credits genannt wird, was ist das dann irgendwie? Naja, am Ende ist I Am Ashamed jetzt halt empört und ganz schön angefressen, besonders weil dieses Statement halt gelogen ist. Insgesamt ist es halt generell etwas peinlich für Espyr, die sich bei diesem Spiel nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben. Ich kann sehr gut verstehen, warum Saber Interactive dieses Studio nicht mit in die Unabhängigkeit genommen hat. Ubisoft stellt KI-Projekt Neo-NPC auf GDC vor. Ach, Ubisoft. Ubisoft ist immer ganz am Anfang mit dabei. Bei neuen Konsolen ist oder war Ubi immer gern mit vielen Launch-Titeln am Start. Man denke an die Wii U oder besonders die PS Vita. Auch bei Gaming-Trends, wie fehlgeleitet sie auch sein mögen, ist Ubisoft am Start. Second Screen Companion App, ja, das war ein kurzer Hype und wurde auch hart für Watch Dogs beworben und auch in Assassin's Creed Black Flag eingebaut. NFTs, ja, aber hallo, wir erinnern uns, wie Ubisoft uns Zahlencodes auf Ausrüstungsgegenständen in Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint als Innovation verkaufen wollte. Und auch beim Thema KI ist Ubisoft schon lange aktiv. Bereits im März 2023 stellte das Ubisoft-Team mit Ghostwriter AI ein Tool vor, um Entwicklern zu helfen, NPCs banale kleine Sätze und Aussagen, sogenannte Bugs, zu schreiben. Ein Jahr später, auf der diesjährigen Entwicklerkonferenz GDC, legte Ubisoft dann nach und stellte den nächsten Schritt vor. NPCs, die mittels KI, Large Language Model, dynamisch mit dem Spieler interagieren. Per natürlicher Sprache, nicht durch das Anklicken von Textprompts. Ubisoft nutzt dazu Software von Nvidia, mit der die Gesichtsanimationen von Figuren automatisch basierend auf der Audiospur animiert werden, inklusive Lippensynchronität und passendem Gesichtsausdruck. Dazu gesellt sich ein Large Language Model, also eine dieser Dialog-KIs vom Anbieter InWorld, mit dem Microsoft übrigens auch schon längst eine Partnerschaft hat. Mit diesen Mitteln inszeniert ein Forschungsteam von Ubisoft Paris einen Prototypen, in dem der Spieler mit einem NPC interagieren kann, einfach indem er mit ihm spricht, also via Mikrofon, nicht via Maus und Tastatur. Eine ähnliche Vision zeigte Nvidia ja schon letztes Jahr. Ubisoft verspricht, dass dabei eben nicht die Authentizität des Charakters oder der Situation, in der man sich befindet, leiden sollen. Und Ubisofts Vice President of Productions Technology, Gilmette Picard, erklärt hierzu auch, Zitat: Die Art und Weise, wie wir an diesem Projekt gearbeitet haben, hat immer unsere Spieler und unsere Entwickler im Blick. Mit dem Spieler im Hinterkopf wissen wir, dass die Entwickler und ihre Kreativität unsere Projekte immer noch antreiben müssen. Generative KI ist nur dann von Wert, wenn sie einen Nutzen für sie hat. Zitat Ende. Also man merkt, Ubisoft will hier einen schlechten Ruf vorbeugen, will hier ein bisschen aus dem Weg räumen, dass man hier praktisch Entwickler ersetzt durch eine seelenlose KI. In dem Fall bedeutet das, dass der NPC halt nicht komplett automatisch generiert ist, sondern dass ein Autor seine Persönlichkeit geschrieben hat, seine Hintergrundstory und seine Art zu sprechen. Und die Entwickler können diesen KI-Charakter auch nachträglich feinjustieren, nachdem das Large Language Model erstmal seine Arbeit macht und ihm Worte in den Mund legt. Bei Ubisoft arbeiten für das Projekt dann auch Autoren zusammen mit Datenforschern, um eben genau das hinzubekommen, was Ubisoft uns hier als Vision verkauft. Entwicklern die Möglichkeit geben, KI-Charaktere zu formen, zu schreiben, nicht in dem Sinne, dass man ihnen Texte formuliert, sondern all das drumherum. Interessen, Hintergründe, Verhaltensweisen und so weiter. Und dazu kommen dann allerlei technische, unsichtbare Leitplanken. Der Ubisoft-Blog-Eintrag, den ich euch hierzu freilich verlinke, der macht da ganz schön viele Facetten auf. So braucht es etwa allerlei Leitplanken, die sicherstellen, dass der NPC einigermaßen beim Thema bleibt, dass er entsprechend auf die unvorhergesehenen, ja vielleicht bewusst provokanten Aussagen des Spielers reagiert, dass sich das KI-Modell nicht generisch oder steril anfühlt oder anhört. Wie geht man mit Toxizität um? Wie verhindert man Stereotype und Vorurteile? Da hat Ubisoft laut eigener Aussage noch viel Arbeit vor sich und noch ist die aktuelle Software nur ein Prototyp, ein exploratives Projekt, mit dem Ubisoft die Möglichkeiten von KI erforscht. Und hey, ich entlasse euch freilich nicht ohne Hörprobe. Der YouTuber Corbin Brown, der veröffentlicht am 21. März bereits ein kurzes Video, wie er mit dem Prototypen interagiert. Und da spiele ich euch jetzt mal einen Ausschnitt vom Anfang ein. Das klingt jetzt etwas unsauber, da Corbins Mikro den Präsentationsraum und auch das Atmen durch seine Nase mit aufgezeichnet hat. Aber ihr haltet schon mal einen kleinen Eindruck, wie sich Ubisofts KI im Gefechtseinsatz so schlägt.
Hey Nelson, you made it! I'm Bloom, your future resistance buddy. Thought we'd hang and see if we click, you know, for our epic duo. Cool with you?
What's up, Bloom? What's in it for me, though? Like, why am I here right now? What's in it for me?
You're here because you have a strength that we need, and we offer a sense of purpose and belonging. Plus, we could really use someone with your skills in a world where we're outnumbered and outgunned.
Okay. I like it. What's the plan?
The plan is to take down the mega corporations and their leaders. We've been working on a new tactic involving disrupting their communication channels and sabotaging their operations. But we could use your hacker expertise to make it even more effective. What do you say?
Na, was meint ihr? Ja, ich weiß, gut ist das noch nicht. Aber ich finde, das ist lange nicht mehr so steif und roboterhaft wie die Nvidia-Demo vom letzten Jahr. Ich erkenne Ansätze von Charakterzeichnung und etwas Dynamik. Definitiv auffällig ist die lange Denkpause, während die Software unsere Spracheingabe interpretiert, eine Antwort findet und diese dann ausgibt. Diese technische Hürde dürfte eigentlich noch eine ganze Weile bestehen und Dialoge mit NPCs, die von KI gesteuert werden, merklich bremsen im Vergleich zu vorgeschriebenen Dialogen, durch die man sich so richtig schnell klicken kann. Ubisofts Demo war freilich auch sehr begrenzt und obendrein betreut. Also da saßen Entwickler neben dem Menschen, der diese Demo ausprobiert hat, sodass Gäste jetzt vielleicht nicht sofort alle Grenzen ausprobieren konnten oder Mängel bloßstellen. Ich habe hier aber schon den Eindruck, dass die Entwicklung von KI-NPCs voranschreitet und reift. Marktreif ist sie sicher noch nicht, das zeigen auch entsprechende Experimente, die ihr jetzt schon bei Steam runterladen könnt. Das ist alles seltsam holzig und unnatürlich, das kann man Ubisofts Neo-NPCs ja auch vorwerfen, aber hier sind schon mal ein paar interessante Ideen mit drin. Ja, der Autor, der dem Charakter eines NPCs schreibt und ihm eine Aufgabe im Spiel gibt, eine Mission sozusagen. Dazu in Zukunft vielleicht auch noch passendere Sprachmodelle, die besser reagieren und formulieren und besser an die eigentlichen Spiele und ihre Storys angepasst sind. Vielleicht sogar Game Engines, die auf KI-NPCs ausgelegt sind, sodass der Level-Designer in Zukunft vielleicht ein paar mehr Aufgaben bekommt, da er praktisch nicht nur für den Spieler seine Levels designt, sondern auch für die KI, die dann zusammen mit dem Spieler da drin agiert. Und ich denke, das ist kein Strohfeuer. Dieses Ubisoft-Projekt, das wird wahrscheinlich irgendwann Früchte tragen. Vielleicht nicht überall, aber hier und da. Und herrje, es ist lange nicht das Einzige. Im Rahmen der GDC gab es noch zahlreiche andere Unternehmen und Präsentationen und Prototypen und Demos, die ganz ähnlich waren. Der Zug ist also in voller Fahrt. Aber ich bin mir nicht sicher, wohin er fährt und wie die Zukunft aussieht und ob das in der Zukunft überhaupt alles gekennzeichnet wird oder reiner Wildwuchs und werden Sprecher jetzt bald alle arbeitslos? Wir leben auf jeden Fall in spannenden Zeiten. Promi-News. Apple und Epic Games sind wieder zusammen. Zuletzt noch ein kleines Update zum letzten Magazin 136, wo wir ja das Beef zwischen Apple und Epic Games als Thema hatten. Damals kickte ja Apple Epic Games aus dem iOS-Entwicklerprogramm wegen einer Tirade des Epic-CEOs Tim Sweeney und des daraufhin zerstörten Vertrauens. So wurde es Epic unmöglich gemacht, den Epic Games Store in Europa für iOS anzubieten oder überhaupt zu entwickeln. Tja, und am 8. März gab es dann ein positives Update seitens Epic Games. Apple habe Epic gegenüber und auch gegenüber der Europäischen Kommission kommuniziert, dass man Epics Entwickler-Account wiederherstellen würde. Der Plan, den Epic Game Store in der EU auf iOS zu bringen, der steht wieder. Und diese ganze Sache, die sende auch das Signal an Entwickler, dass die Europäische Kommission schnell handelt, um den Digital Markets Act umzusetzen und Gatekeeper zur Verantwortung zu ziehen. Na dann, nun sind wir mal gespannt, wie es weitergeht und ob nun demnächst wirklich ein wenig mehr Wettbewerb in die Mobile-Märkte in der EU Einzug hält und ob Epic nicht doch noch krachend rausfliegt. Das wäre ein köstliches Drama. Und ich baue dann mein Magazin endlich zum Boulevardformat um. Da juckt es mir in den Fingern. Kotaku-Chefredakteurin kündigt nach Strategiewechsel der Seiteneigentümer. Und wenn wir schon bei Drama und Boulevard sind, das passt ja auch noch ganz gut. Am 21. März kündigte die bisherige Chefredakteurin der alteingesessenen US-Spiele-Website Kotaku.com, Jen Glennon. Sie trat erst im August 2023 ihren Posten an, nachdem die damalige Chefredakteurin aufgrund von Konflikten mit der Geschäftsleitung gefeuert wurde. Und auch dieser neueste Abgang hat mit den Eigentümern der Seite zu tun, die anno dazumal zu den großen guten Spiele-Newsblogs gezählt hat. Ach, die Tage sind längst vorbei. GO Media jedenfalls, entstanden durch den Aufkauf der Gizmodo Media Group durch private Investoren in 2019, hat eine lange Geschichte der Konflikte mit den eigenen Redaktionen. Da ging es um Autoplay-Videos mit Ton auf der Website. Da ging es um das Verbot von politischen Themen auf der hauseigenen Sportwebsite. Da ging es um den Plan der Geschäftsleitung, KI-Inhalte zu platzieren. Und es gab sogar einen Streik mit nachfolgender Gewerkschaftsgründung. Und warum ging nun Jen Glennon? Tipps, Tricks und Guides. Das ist der neue Trend im Online-Spielejournalismus, über den wir hier bei The Pod auch bereits gesprochen haben. Nach sowas wird gegoogelt. Sowas kann man prima durch eigene Artikel bedienen und GO Media erließ Insidern zufolge das Gebot, dass man fortan von der Redaktion erwarte, pro Woche 50 Guides zu veröffentlichen. Aktuell sei die Homepage auch leicht umgebaut worden. Oben gibt es nun den Reiter Game Tips and Guides, wo vorher Platz für die großen Stories und Breaking News gewesen ist. Kotaku-Autoren kritisierten diese Entscheidung wohl auch bei Social Media, da Guides wohl gar nicht die Haupt-Traffic-Quelle der Website seien. Aber vielleicht sehen die Eigentümer ja auch, dass man News ganz prima mit KI schreiben lassen kann. Guides hingegen? Tipps und Tricks für gerade neu erschienene Spiele? Das können bislang halt leider nur diese lästigen Menschen mit ihren lästigen Meinungen. Kommen wir nun zum Abschluss der Sendung und damit zur feierlichen Verlesung einiger Release-Termine für PC und Konsole binnen der nächsten zwei Wochen. Und siehe da, ein kleines Osterloch. Wirklich viel kommt da nicht bis einschließlich 5. April, aber was da kommt, das ist dann auch noch eher Indie. Aber hey, vielleicht ist ja der nächste Geheimtipp dabei und wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr. Los geht es am 26.03. mit South Park Snow Day für alle Plattformen. Das Ding ist ein Koop-Action-Rollenspiel für bis zu 4 Spieler und naja, es ist der titelgebende Snow Day, zu Deutsch schneefrei. Die Kids von South Park haben also Zeit, allerlei Abenteuer zu erleben. Das sieht aus der Ferne jetzt nicht irgendwie spektakulär aus und die Produktbeschreibung, die erklärt das Gameplay auch eher vage. Es scheint jedenfalls Roguelite-Elemente zu geben. Der Fokus liegt auf kooperativen Action-Gameplay und auf Synergien bei Angriffen und bei Skills. Die Inszenierung ist, nachdem die letzten South Park Games ja den 2D-Stil der Serie imitiert haben, nun in 3D-Grafik gehalten. Da werden bei mir traumatische Erinnerungen an den alten South Park Shooter wach. Empfandet ihr den auch so schwer damals? Aber ich schweife ab. Am 27. März erscheint Distant Bloom für PC, ein selbsternanntes Cozy Management und Exploration Game, also ein eher heimelig idyllisches Aufbau- und Erkundungsspiel. Konkret seid ihr mit eurer Crew auf einem Alien-Planeten gelandet und müsst da eine neue Heimat für eure Spezies aufbauen. Anders als in euren Sondierungsmissionen jedoch scheint das Ökosystem des Planeten zusammengebrochen zu sein und ihr müsst es wieder anschieben. Das Gameplay ist also eine Mischung aus Farming-Simulation, Erkundung und Puzzle. Das sieht ganz putzig aus. Am 28. März dann Open Roads, ein Narrativ-Adventure für alle Plattformen. Die alleinerziehende Mutter Opal und ihre 16-jährige Tochter Tess machen sich auf eine gemeinsame Reise auf, in deren Verlauf allerlei Geheimnisse offenbart werden und sich Drama entspinnt. Optisch gibt es dann einen schönen Comic-Look, beide Sprecherinnen sind bekannte Schauspielerinnen und das Spiel kommt vom Entwicklerteam, das auch an Gun Home arbeitete, Fulbright. Aber nun heißt das Open Roads Team, denn es gab Drama. Seit 2019 arbeitete Fulbright an Open Roads, doch 2021 kündigten 15 Angestellte, darunter 10 Frauen, aufgrund des toxischen Verhaltens von Studio-Mitgründer Steve Glaner. Publisher Annapurna Interactive konnte hier vermitteln und am Ende zog sich Glaner zunächst erstmal aus der Spieleentwicklung zurück, behält aber die Rechte am Namen Fulbright. Und alle anderen Angestellten minus Glaner, die machten jetzt unter dem neuen Namen weiter und veröffentlichen jetzt dieses Spiel. Ebenfalls am 28.03. Touch Detective 3 plus The Complete Case Files für die Switch. Das ist eine Kollektion aller drei Touch Detective Spiele, die ab 2006 vom japanischen Entwickler B-Works produziert wurden. Die ersten zwei für DS und der dritte dann für 3DS und der erschien damals nur in Japan. Spielerisch ist das alles ein dialoglastiges Adventure mit schrägem Comic-Look und leicht surrealer Thematik. In Teil 1 etwa muss Detektivin McKenzie im Fall von gestohlenen Träumen ermitteln. Jeder der drei Teile hat eine Episodenstruktur und behandelt pro Episode einen neuen Kriminalfall. Ja, das ist schon irgendwie sehr nischig, aber vielleicht eine nette Abwechslung zu westlichen Adventures. Dann wäre am 28. März auch noch der Release von Pepper Grinder für PC und Switch. Ja, das heißt übersetzt in etwa Pfeffermühle, aber ihr würzt im Spiel keine Speisen, sondern steuert die titelgebende Heldin Pepper in allerlei actionreiche Side-Scrolling-Abenteuer und sie nutzt als Gadget einen Grinder, also praktisch eine Art Bohrer, mit dem sie sich durch den Level durch Feinde oder Fahrzeuge bohren kann. Das ist einer dieser Präzisionsplattformer im Pixel-Look, man denke an Celeste, nur eben mit einem Gimmick. Der Bohrer ist gleichzeitig Fortbewegungsmittel und Waffe. Im Trailer sieht das wirklich kreativ und witzig aus, wie der eingesetzt wird und welches Tempo das Spiel hat. Ich habe das Gefühl, das Spiel wird seine Freunde finden. Am 29. März dann erscheint Felvidek für PC, F-E-L-V-I-D-E-K. Das ist ein ganz schräges Ding. Es ist ein JRPG, aber angesiedelt in der Slowakei des 15. Jahrhunderts und inszeniert in einem eigenwilligen, körnigen, farbentsättigten 2D-3D-Stil. Der Solo-Entwickler Josef Pavelka inszeniert darin auch noch eine schräge Story. Ihr seid der Ritter Pavol, seines Zeichens Alkoholiker und ihr müsst die Hussiten und Ottomanen aus eurem Land vertreiben. Das fertige Spiel soll nur 2 bis 3 Stunden lang sein. Eine Demo gibt euch bereits einen Vorgeschmack auf dieses surreale kleine Ding. Tja, und eine Sache wäre dann noch, Turbo Golf Racing erscheint am 4. April für Xbox und PC. Auf letzterer Plattform läuft auch schon seit über einem Jahr der Early Access. Das Spiel ist das, was Rocket League mit Fußball gemacht hat, das will Turbo Golf Racing halt mit dem Golfsport machen. Ihr rast also mit einem raketengetriebenen Auto über den Platz und versucht, den Golfball an allen Hindernissen vorbei so schnell wie möglich einzulochen. Und das sieht wirklich verdammt nach Rocket League aus. Der Ball ist ebenso riesig, fliegt und springt ebenso recht träge durch die Gegend und auch das Kursdesign und die Autos erinnern stark an die populäre Vorlage. Ja, aber warum auch eigentlich nicht, ne? Mehr habe ich jedenfalls nicht gefunden für den Release-Ausblick. Klar ist da mehr. Da gibt's Indie-Games, da gibt's Mobile-Ports, da gibt's Re-Releases auf anderen Plattformen, DLCs und so weiter. Aber wirklich Erwähnenswertes fand ich bei meiner Suche nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass da gar nichts kommt. Oft gehen mir auch echte Schätze durch die Lappen. So oder so, habt mir bitte euren Spaß mit euren neuen und alten Spielen. Genießt die Osterfeiertage, denkt an die Zeitumstellung in der Nacht zum 31. März und bleibt uns gewogen. Vielen Dank jedenfalls für eure fabelhafte Unterstützung dieses Projekts. Ihr seid cool und wir hören uns dann wohl am 5. April wieder mit dem nächsten Magazin. Bis dahin.